So, ich darf jetzt schon zum dritten Mal in Folge über das Wesen sprechen, was es bedeutet, im Ebenbild Gottes geschaffen zu sein. Es hat sehr viel mit unserer Identität als Mensch zu tun. Nicht nur viel, sondern es ist geradezu identitätsgebend. Und es hat auch sehr viel mit unserem Alltagsleben zu tun. Es hat sehr viel mit dem Sinn unseres Lebens zu tun, mit dem Zweck, wofür wir leben, wofür wir geschaffen wurden. Über den Sinn des Lebens haben sehr viele Menschen schon eine ganze Menge geschrieben. Und es gab sehr viele von ihnen, die nicht sehr weit gedacht haben. Einige haben durchaus auch ein bisschen tiefer ins menschliche Herz und in das Empfinden des Menschen hineinschauen können und haben ein paar Dinge recht gut dazu geschrieben. Einer von denen, wo ich sagen würde, das, was ich gelesen habe von den großen Philosophen, der das am nahesten getroffen hat zu dem, was die Bibel über den Sinn des Lebens sagt, ist wahrscheinlich Dostojewski. Er schreibt: Der Sinn des Lebens liegt nicht in der isolierten Suche nach Glück, sondern in sich hingeben an andere. Wenn er das andere mit Gott ersetzt hätte, wäre ich zufriedener gewesen. Hat er aber nicht. Er sagte nicht, dass es keinen Gott gibt, aber für Dostojewski war Gott nicht so dieser persönliche Schöpfer, für den wir ihn sehen. Nun, letztes Mal haben wir über 1. Mose, über die Erschaffung des Menschen gesprochen, Kapitel 1, die Verse 26 bis 27, dort möchte ich, ja, das war vorletztes Mal, letztes Mal war es der Vers 27, und ich möchte heute weiter Vers 27, dann bis Vers 28 betrachten. Wir haben aus der Schöpfung gelernt, dass Gott jedes Lebewesen in seine eigene Art geschaffen hat. Den Menschen aber hat Gott in sein Bild geschaffen, der er vom Himmel stammt. Aber Gott nahm dafür irdisches Material. Für dieses himmlische Wesen oder dieses Wesen nach himmlischer Natur in einem irdischen Körper. Und daraus folgt, dass der Mensch zu Gott gehört und nicht eine eigene Art bildet. Und insofern ist unsere ganze Identität, unser Denken und unser Sinn und Sein von Gott abhängig und nicht von uns, wie wir uns Menschen sehen. Wir wollen heute damit weitergehen und uns damit beschäftigen, was es für uns bedeutet, hier auf der Erde das Bild Gottes zu sein. Wir haben letztes Mal das Ziel Gottes uns angeschaut, weshalb er überhaupt Menschen in sein Bild geschaffen hat, also Wesen in sein Bild, die er dann irdische nannte. So wäre es ins Deutsche übertragen korrekter. Wir haben angefangen, uns darüber Gedanken zu machen, was es heißt, dass Gott dieses Bild nicht als ein einzelnes Individuum geschaffen hat, sondern als Team von Mann und Frau. Und wir wollen uns heute auch über den Auftrag Gedanken machen, der in 1. Mose als Segen formuliert wird. Den Auftrag, was Gott uns Menschen gegeben hat, auf dieser Erde zu tun, nämlich vermehren und herrschen. Nun, das ist nicht ganz so banal, wie das vielleicht auf den ersten Blick erscheinen mag, wenn wir die zwei Worte vermehren und herrschen hören und sie gerade mit dem assoziieren, womit wir so landläufig zu tun haben unter diesen beiden Begriffen. Ich möchte euch einladen, mit mir wieder einmal stehend diesen Text zu lesen. 1. Mose, die Verse 26 bis 28. Und lasst uns auf Gottes Wort hören und lasst uns lernen, ganz genau zu beobachten, was Gott uns sagt. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Vater im Himmel, danke für das Wort, das du uns gegeben hast. Danke auch, dass du uns gesagt hast, warum du uns in dein Ebenbild geschaffen hast und wozu du uns Menschen ganz grundsätzlich bestimmt hast. Und dann hast du uns in so vielen Detailtexten so viel mehr darüber gesagt, was es bedeutet. Dankeschön dafür. Es gibt uns Menschen sehr viel Hoffnung zu erkennen, was wirklich der Sinn unseres Lebens ist und wozu du uns geschaffen hast. Hilf uns bitte, diesem Sinn, den du unserem Leben gegeben hast, von der Schöpfung her, auch gerecht zu werden in unserem Alltagsleben. Bitte hilf uns heute, das auch zu verstehen. Und gib mir die Gnade, in Demut dein Wort korrekt und klar weiterzugeben. Amen. Nimm Platz. Nun, Gott macht ein Abbild für sich. Das Ziel Gottes ist, Ehre zu geben. Das haben wir letztes Mal betrachtet. Wir haben gesehen, dass das, was es bedeutet, dass Gott diesen Menschen in sein Bild gemacht hat. Zum einen, damit dieses Bild Gottes, der Mensch, auf der Erde seine Herrlichkeit ausstrahlt. Zum anderen aber auch, damit sie Gott Ehre bringen mit dem Charakter, mit ihrem Ausdruck ihres Wesens. Und das ist ganz grundsätzlich überall in der Bibel das eine große Thema. Das ist der Zweck, wofür wir Menschen überhaupt leben, Gott zu ehren, seine Herrlichkeit ausstrahlen und ihm Ehre geben. Wenn man sich das sehr genau und etwas intensiver anschaut, dann merkt man, zum einen sollen wir Menschen Herrlichkeit ausstrahlen, die von einem anderen kommt. Und zum anderen sollen wir Ehre abgeben, dem sie gebührt. Und was bleibt dann für uns? Und offensichtlich sind wir nicht zu Wesen geschaffen, die für sich Herrlichkeit beanspruchen und die für sich Ehre beanspruchen sollten. Aber wenn wir uns alle angucken, wird uns ja wahrscheinlich kein einziger ins Gesicht schauen, von dem wir sagen könnten, der achtet nie auf sich, sondern immer nur auf die anderen. Wahrscheinlich wird es keinen einzigen geben, der dich anschaut und zu dir sagen würden, also du bist ein toller Kerl, du bist einer, der wirklich immer auf die anderen achtet. Da ist eine große Diskrepanz. Ich hatte letztes Mal versucht, euch zu erklären, warum der Mensch für Herrlichkeit geschaffen ist, dass er ohne Herrlichkeit keinen Sinn im Leben sieht. Vielleicht denkt ihr an die Pinguine, die da so super ins Wasser springen, kein Planscher, und der Rest der Pinguine interessiert sich überhaupt nicht dafür. Oder ihr denkt vielleicht an das Pferderennen, wo Pferd und Mensch zugeschaut haben. Die Menschen sind voller Begeisterung, welches Pferd wird das Rennen machen? Und die Pferde, die gucken, wie ihre eigenen Artgenossen dort ein Rennen vollbringen, die interessiert das überhaupt nicht. Wir Menschen begeistern uns für etwas, was außerhalb von uns ist. Tiere tun es nicht. Gott hat uns dafür geschaffen, Herrlichkeit in etwas zu sehen, was außerhalb für uns ist. Und ich hatte letztes Mal mich auch darum bemüht, euch zu zeigen, wie der Mensch sich mit Herrlichkeit identifizieren möchte. Eine gewisse Transzendenz, also ein Überspringen von Herrlichkeit. Wir wollen uns gern in der Herrlichkeit eines anderen sonnen, die wir selber nicht erreichen können. Der Fan einer Fußballmannschaft möchte sich in den Siegen seiner Mannschaft sonnen und sagt, wir haben gewonnen, obwohl er selber nichts getan hat, als sein Würstchen zu essen und an Gewicht zuzunehmen. Und so ist es weiter. Wir Menschen wollen irgendwie eine Herrlichkeit haben. Und sei es nur, dass wir diesen einen Ferrari haben, den wir nie wieder im Leben sehen werden, mit dem wir nichts zu tun haben, aber mit ihm zusammen ein Selfie machen. So als würde die Herrlichkeit dieses Autos auf uns rüberspringen. Vielleicht denkt ihr noch an diese Illustrationen. Der Mensch ist ein Verherrlicher. Das ist sein Wesen. Er entscheidet sich nicht, will ich jemanden verherrlichen oder nicht. Möchte ich an Herrlichkeit Anteil haben oder sie bewundern oder nicht? Er tut es immer. Ein Verherrlicher ist ein Anbeter. Der Mensch ist von seinem Wesen her ein Anbeter. Die Frage ist nicht, ob er es tut. Die Frage ist, wen betet er an oder was? Wen verherrlicht er oder was verherrlicht er? Und das ist eine Aufgabe für euch. Ich werde sie nicht einsammeln und ich werde sie auch nicht benoten. Das könnt ihr dann einem Mann oder einer Frau eures Vertrauens geben. Aber schreibt einmal auf für euch, wenigstens für euch, wen ihr anbetet, wo ihr Herrlichkeit sucht. Und tut das nicht nur einmal, indem ihr euch jetzt hinsetzt und überlegt, sondern macht das mal eine ganze Woche lang, bei den verschiedensten Gelegenheiten eures Lebens. Und ihr werdet merken, wie oft ihr Herrlichkeiten hinterherlauft, die es nicht wert sind, angebetet zu werden. So manches Mal wird es äußere Schönheit sein, oder es wird Erfolg sein, oder es wird vielleicht auch die Anerkennung sein, oder ihr werdet sagen, es geht doch nichts über einen schönen Kaffee und die Ruhe am Tag, am Morgen oder am Abend. Ich genieße auch sehr gerne einen ruhigen Kaffee am Morgen. Ja? Also ich will nicht sagen, dass das schlecht ist. Aber ich will sagen, wo geht unser Herz hin? Was verherrlichen wir tatsächlich? Wo sagen wir, wenn das nicht da ist, bekommt mein Leben weniger Sinn? Oder wo fühlen wir, als würde es weniger Sinn machen, wenn wir das nicht haben? Manchmal ist es uns nicht bewusst, aber unsere Gefühle können uns dort eine Hilfe sein. Nun, wir sind Anbeter, wir sind als solche geschaffen. Es ist unser Wesenszug, das ist einer der wesentlichen Teile, die uns von dem Tier unterscheiden. Als nächstes haben wir dann uns 1. Mose 1,27 angeschaut und dort die Poesie in diesem Text reingelegt mit den verschiedenen Farbschemata. Ich habe euch gezeigt, dass Gott dreimal genau das Gleiche sagt in diesem Text. Es sind immer die gleichen Elemente. Das Einzige, worin sie sich unterscheiden, ist sein Bild, Einzahl, Bild Gottes, Einzahl. Und auf einmal steht das Bild als Mann und Frau, nicht mehr ein Bild. Oder doch ein Bild, aber eine Mehrzahl, die Gott als sein Bild geschaffen hat. Nun, es wäre falsch, daraus Schluss zu folgern und sagen, ein Mensch alleine könne niemals Gottes Ebenbild widerspiegeln. Das ist falsch. Auch ein Mensch alleine kann mit dem, was er sagt, mit dem, was er an Charakter von sich gibt, Gottes Wesen widerspiegeln. Was er nicht kann, ist die Einheit in Gottes Wesen aus einer Mehrzahl heraus. Also mehrere Individuen, die aber eins sind. Das kann ein Mensch alleine nicht widerspiegeln. Und so hat Gott, ich bin davon überzeugt, dass es so ist, deswegen gesagt, es ist nicht gut, dass der Mann alleine ist, der Mensch. Er braucht eine Hilfe, er braucht jemanden, der zu ihm passt, mit dem er aber nicht nur Gemeinschaft hat, das ist viel zu wenig. Es muss eine passende Persönlichkeit sein, die so stark passt, dass er mit ihr ein Fleisch werden kann, ein Körper. Und dann sind sie zwei Individuen und doch ein Leib, ein Körper, ein Fleisch. So wie Gott in drei Persönlichkeiten ein Gott ist. So wie die Gemeinde mit vielen Gliedern ein Leib ist. So wie der Vater und der Sohn eins sind und Jesus sagt, wer mich anschaut, der sieht den Vater. Philippus sagt, zeig uns den Vater und wir sind zufrieden. Und Jesus sagt, wie kannst du sagen, zeig uns den Vater, du siehst mich doch. Dann siehst du auch den Vater. So stark war er eins mit seinem Vater. Also ich würde nicht behaupten, schau mich an und dann siehst du meine Frau. Da haben wir schon einen gewissen Unterschied zwischen uns beiden. Ich denke auch, ein Bild ist nicht das Original. Also wenn Gott in seinem Einssein so perfekt vollkommen eins ist, dann ist das Bild nicht das gleiche wie das Original. Und dennoch gibt es zwischen Mann und Frau eine Art von körperlichem Einssein, die es nirgendwo gibt. Und es gibt durch den Geist in der Gemeinde eine Einheit, eine Einssein, die nicht nur auf Sympathie beruht, wie Stefan das heute schon gesagt hat, die nicht auf gleiche Ansichten beruht, die einfach durch den Geist eine so enge Verbindung macht, dass die Gemeinde ein Leib ist, eins. Aber nicht nur das, sondern da soll Christus und die Gemeinde eins sein. Hier kommt es zu einer Verbindung und das ist etwas, was mein Verständnis völlig übersteigt. Hier kommt es zu einer Verbindung von göttlich und menschlich. Die Menschen sollen mit dem Gott Jesus, der auch Mensch war und ist, verbunden werden zu einem Einssein. Das ist schon echt viel. Da wird das Bild, das Gott von sich auf der Erde macht, das dann auch noch ihn ablehnt, so hochgehoben, dass er sagt, ich will dieses Bild von mir mit mir als dem Original zu einer Einheit machen. Das ist eine Herrlichkeit, die Gott hat, die ihn, die seine Liebe und seine Gnade, die sein ganzes Wesen ausstrahlt, wie keiner von uns Menschen in der Lage ist, sich so tief zu jemandem herabzulassen, der ihm einfach nur ähnlich ist. Wenn der auch noch gegen ihn ist. Also ich finde es immer wieder bestaunenswert, wie Gott es dort so viel Liebe entgegenbringt. Nun, hier werdet ihr nicht weiter Text oder dergleichen sehen. Das kann jetzt euch lediglich dazu dienen, dass ihr ungefähr seht, in welchem, wo wir uns jetzt von der Gliederung her gerade befinden. Ich möchte noch einen Punkt, bevor ich jetzt zu dem Absicht, also zu dem Auftrag, den Gott uns gegeben hat, kommt, einen Punkt geben. Ich habe gesagt, dass Gott eine Einheit, also zwei verschiedene Wesen geschaffen hat, Mann und Frau, und dass das besondere Kennzeichen dieser Wesen war, das, was sie zusammen verbindet, nicht einfach persönliche Chemie oder Gemeinschaft, sondern dass sie ein Fleisch werden können, Mann und Frau. Paulus sagt in 1. Korinther 6, dass jede Art von sexueller Sünde außerhalb der Ehe Sünde gegen den Leib ist. Und dass das die einzige Sünde gegen den Leib ist, während alle anderen Sünden außerhalb des Leibes sind, geistlicher Natur. Wenn wir jetzt, und an der Stelle in 1. Korinther 6 verbindet Paulus aber auch, dass selbst diese Sünden sexueller Natur immer noch dieses ein Leib mit jemandem sein zusammenbringt. Also auch wenn jemand fremd geht oder sich der Hure hingibt, ist er ein Leib mit ihr. Dieses Konzept von ein Leib sein bleibt tatsächlich bestehen. Aber wir können jetzt, und hier sind wir in einer Gesellschaft, wo wir sehr aufpassen müssen, wenn wir noch einen Schritt weitergehen und sagen, aber was ist, wenn nicht Mann und Frau zusammen sind, wie Gott es geschaffen hat, sondern Mann und Mann oder Frau und Frau, dann ist ja nicht mal mehr eine Verdrehung eines göttlichen Konzeptes, sondern ist die Art von Einssein völlig abgesplittet, komplett weg. Und da kann ich verstehen, dass Gott in so einem Fall, wenn etwas so weit weg von seiner Schöpfung geht, von dem, wofür er es geschaffen hat, als sein Bild von sich, als Gott, dass er dann sagt, das ist mir ein Gräuel, dass er diesem im Alten Testament die Todesstrafe gegeben hat, dass er so weit geht, dass er sagt, eine Gesellschaft, in der das praktiziert wird, ist eine Gesellschaft, die ich hingegeben habe, Römer 1, oder dass er wie Sodom und Gomorra einäscherte, dass ihm diese Art zu leben gereicht hat, Sodom und Gomorra einzuäschern, während er viele andere Sünden geduldet hat. Ich denke, diese Schöpfungsordnung Gottes als Mann und Frau sollte uns sehr viel zu denken geben und sollte uns eine sehr klare Sicht und ein festes Standbein geben, dass es keine andere sexuelle Beziehung zwischen Menschen in irgendeiner Art und Weise gut oder göttlich sein kann, als nur diese eine zwischen Mann und Frau. Und Gott hat es so geschaffen, dass das auch nur im ehelichen Rahmen ausgelebt werden darf. Aber dazu möchte ich später mehr kommen, wenn Gott dem Adam eine Eva schaffen wird und dort auch zu diesem etwas mehr sagt. Hier möchte ich nur einen kleinen Schub nach vorne geben. Und ja, auf Grundlage der Schöpfung sagen, weshalb bei Gott Homosexualität so ein schlimmes Vergehen ist in seinen Augen. Und wenn wir als solche geschaffen sind, die seine Ehre weitergeben sollen, können wir das nicht leben. Was davon ausgenommen ist, ist, Gott liebt diese Menschen genauso wie dich und mich. Und wir sollen diese Menschen genauso lieben wie jeden anderen. Wir dürfen bei diesen Menschen niemals den Unterschied machen, dass wir sagen, sie sind weniger wert. Sie sollen ausgelöscht werden aus der Gesellschaft oder dergleichen. Gott liebt sie und Jesus ist auch für diese Menschen gestorben. Und wir sollten diese Menschen genauso als Menschen lieben und akzeptieren. Aber die Sünde können wir einfach nicht akzeptieren. Aber wir können auch keine andere Sünde akzeptieren. Lasst uns jetzt zum nächsten Punkt gehen. Was ist denn nun der Auftrag dieses Teams? Und Gott hat diesem Team, Mann und Frau, einen Auftrag gegeben. Und werden vielleicht einige unter euch sagen, muss ich denn jetzt unbedingt heiraten, damit ich diesen Auftrag erfüllen kann? Oder geht das nicht, auch ohne verheiratet zu sein? Nun, wenn Gott Menschen zum Alleinsein berufen hat, kann es nicht sein, dass er sie zu etwas beruft, wo sie seinen Auftrag nicht mehr ausführen können. Natürlich können auch Single Gottes Auftrag, über den wir jetzt sprechen werden, ausführen, wenn auch nicht in exakt dieser gleichen Art und Weise. Aber lasst uns erstmal bei dem bleiben, was Gott geschaffen hat. Schaut mit mir bitte einmal in Vers 28 hinein. Gott sagt, Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen Mehrzahl, also nicht zu ihm, dem Menschen, den er geschaffen hat, sondern zu ihnen, zu Mann und Frau. Also Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Nun, einmal genau hingeschaut, sehen wir hier zwei Bereiche, die Gott dem Menschen als Auftrag gibt. Einmal ist es der Bereich des Vermehrens, da braucht er drei Worte dafür, um das auszudrücken. Seid fruchtbar, das ist so eine Art Zustand, den der Mensch selbst nicht schaffen kann, das ist etwas, was Gott uns gibt. Mehrt euch, das liegt in der Entscheidungsgewalt ein Stück weit bei Menschen. Und füllt die Erde, auch das liegt zu einem guten Teil in der Entscheidungsgewalt des Menschen. Und dann gibt es einen anderen Bereich, der hier genannt wird. Das sind Verben, die sich um den Herrschaftsbereich drehen. Also macht euch die Erde untertan und herrscht über Fische, Vögel, Lebewesen auf der Erde und so weiter. Also haben wir hier zwei Bereiche, die Gott den Menschen gibt. Vermehren und herrschen. Nun, das tun wir Menschen auch, ne? Wir haben uns jetzt schon milliardenfach über die Erde vermehrt. Wir haben die ganze Erde bereits so untertan gemacht, dass die Erde mittlerweile ächzt und herrschen. Nun ja, dann müssen wir halt eben untereinander auskämpfen, wer hier der größere Herrscher von uns sein kann. Ich bin froh, dass ihr das hoffentlich alle nicht so auslegen werdet. Und dennoch hat sich mir die Frage gestellt, was bedeutet vermehren und herrschen? Womit haben wir es hier zu tun? Nun, lass uns zunächst zum Vermehren gehen. Gott schafft Mann und Frau und sagt zu ihnen, vermehrt euch. Immer dann, wenn Mann und Frau wirklich Gottes Bild im Einssein als zwei Individuen leben, gibt es die Möglichkeit, dass dort tatsächlich ein Fleisch herauskommt. Ein kleines Fleisch, das wir Kind nennen. Und dieses kleine Kind wird größer und wird irgendwann selber Kinder bekommen, wird eine Ehe eingehen, sie bekommen Kinder und sie vermehren sich. Gott hat Leben geschaffen, Tiere, Menschen, und dann hat Gott dem Menschen den Segen gegeben, Leben hervorzubringen. Und das war sein Auftrag an den Menschen. Gott hat das Leben geschaffen, und Gott hat das Leben so geschaffen, dass der Mensch Leben aus sich selbst hervorbringen kann. Und während Tiere es dem Auftrag Gottes gemäß, Gott hat auch den Tieren gesagt, seid fruchtbar und mehrt euch. Das lesen wir über die Fische und Vögel am Tag 5, die Verse 20 bis 23. Und hier sind die Tiere vom Tag 6 mit eingeschlossen in diesen Segen, sich zu vermehren. Sie werden nämlich in Verse 24 und 25 nicht extra mit diesem Segen belegt, dass sie sich vermehren sollen, fruchtbar sein sollen. Hier mit dem Menschen zusammen, nachdem Gott auch den Menschen geschaffen hat an Tag 6, segnet er sie. Die Herrschaft gibt er aber nur den Menschen, das geht aus Vers 26 hervor. Gut, also Gott gibt dem Menschen nicht nur instinktiv den Wunsch, sich zu vermehren, obwohl das normalerweise schon so da ist, jede Frau und in der Regel auch der Mann möchte irgendwann Nachkommen haben, möchten Kinder haben und sich vermehren. Das ist uns in die Gene gelegt, selbst bei einem sündigen Menschen. Was wir auch haben, ist den Auftrag, auch wirklich Ja zu diesem Segen zu sagen. Und ich denke, ein Nein von vornherein zu Kindern, wenn jemand sagt, ich möchte schon eine Ehe leben, aber Kinder wollen wir nicht, aus Prinzip, das ist kritisch zu bewerten. Ich will nicht sagen, dass es niemals einen Grund gibt, als Mensch Nein zu Kindern zu sagen. Aber das würde ein Abweisen des Segens Gottes sein. Und ich sehe das sehr, sehr kritisch. Es ist ein Segen und es ist ein Auftrag Gottes, Leben zu geben. Nun wissen wir aber auch, dass es viele Menschen gibt, viele Ehepaare, die nicht Kinder bekommen können. Sie können sich nicht vermehren, auch obwohl sie es gerne würden wollen. Es gibt Leute, die nicht in die Ehe eintreten, die Single bleiben. Sie werden sich auch nicht vermehren. Sie werden auch nicht Leben hervorbringen. Nun, das ist nicht ein Auftrag, von dem Gott gesagt hat, jeder Einzelne muss es tun, sonst wird er nicht gerettet. Zumal das hier ein Auftrag vor dem Sündenfall war, als es noch keine Sünde gab, die Krankheit oder Unfruchtbarkeit oder dergleichen hervorgebracht hat. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo Sünde Dinge kaputt gemacht hat und wo dann dieser Segen Gottes, dieser Auftrag nicht mehr so glatt und schön weitergehen kann. Nicht bei jedem. Aber als Gesellschaft insgesamt ist es kein Problem, dass wir uns vermehren. Wir können diesen Auftrag aber auch geistlich ausführen. Wir können diesen Auftrag durch das Ausstreuen von Gottes Samen, Gottes Wort, in die Herzen der Menschen fallen lassen und Gott bitten, dass er Leben gibt. Wir können nicht aktiv Leben geben nach dem Willen eines Menschen, wie das bei der Zeugung von Menschen ist. Aber wir können dennoch diesen Samen geben und dass der Geist neues Leben hervorbringt. Und das ist auch ein geistlicher Auftrag, den wir Menschen haben als Christen, das Evangelium weiterzugeben, damit Leben entstehen kann. Nun, das ist der eine Auftrag. Vermehrt euch. Leben geben. Der andere Auftrag ist Herrschen. Und hier haben wir ein Problem. Das Herrschen geht tatsächlich mit dem Leben geben, mit dem Vermehren, so ein bisschen Hand in Hand. Der Übergang ist fließend. Mose drückt es hier so aus, seid fruchtbar, mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Es klingt so, als würde er sagen, während ihr euch vermehrt und die Erde füllt, macht euch die Erde untertan. Und dann gibt er diesen Segensauftrag des Herrschens. Und wir müssen uns jetzt über das Herrschen Gedanken machen. Was bedeutet es zu herrschen? Der Herrschaftsbereich ist sehr klar. Vögel im Himmel, Fische im Wasser, Tiere auf dem Land und sogar die Erde selbst. Wir können vielleicht sagen, also die Bodenschätze oder die Veränderung der Erdoberfläche, soweit wir Menschen es in der Macht haben. Wir sollen über die Erde herrschen. Aber was bedeutet herrschen? Intuitiv würden wir sagen, herrschen bedeutet, über andere zu gebieten. Und wir haben keine guten Verbindungen mit diesem Wort herrschen. Herrscher und Gebieter auf dieser Erde sind meistens nicht sehr vorbildlich gewesen, sodass wir ein Problem mit diesem Wort haben. Und hier war es mir sehr, sehr hilfreich, einmal auf Jesus zu schauen. Wie hat Jesus das Herrschen gelehrt? Jesus hat seine Jünger eines Tages zurechtgewiesen. Die Jünger wollten gerne herrschen. Sie wollten der Erste und Zweite und Dritte im Reich Gottes sein und haben darüber gestritten, wer von uns wird denn nun der Höchste sein? Und Jesus nimmt sie eines Tages beiseite und sagt, die Herrscher dieser Welt, wir können uns gerne diese Stellen lesen, ihr könnt gerne Markus Kapitel 10, Verse 42 aufschlagen. Markus 10, Vers 42 sagt Jesus Folgendes. Ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre Großen Gewalt über sie ausüben. Ihr wisst das. Die Herrscher unter den Heidenvölkern unterdrücken und üben Gewalt aus. Und jeder der Jünger wusste, dass dieses Unterdrücken und Gewalt ausüben nicht gerade gut für das Volk war. Und dann sagt Jesus, unter euch aber soll es nicht so sein. Sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Soweit erstmal kurz Pause. Jesus sagt klar, ihr sollt nicht herrschen, indem ihr gewaltsam unterdrückt und den anderen Leuten das Leben schwer macht, sondern ihr sollt, wenn ihr die Ersten, die Herrscher sein wollt, also auf dem Platz eines Herrschers stehen, dann sollt ihr dienen. Und zwar nicht ab und an einen Dienst tun oder eine Dienstleistung, sondern immer dienen und für jeden ein Diener sein. Und jetzt macht Jesus eine Begründung und nimmt sich selbst als Vorbild. Und er sagt Folgendes, denn auch der Sohn des Menschen, er selbst also, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus sagt nicht nur, dass er gekommen ist zu dienen, also Füße zu waschen oder zu ermutigen und Kranke zu heilen und andere Art von Dienstleistungen zu geben, sondern er ist gekommen und sein ultimatives Ziel war, Lösegeld für das Leben anderer Menschen zu sein. Und Jesus sagt, ich gebe mein Leben, nicht sein biologisches Leben, nicht das ewige Leben. Das, was hier steht im Griechischen, ist Psychos. Ich gebe mein Seelenleben, mein Inneres, mein ganzes Leben, was den Wert und das Sein meines Lebens ausmacht, das gebe ich, um anderen Menschen Leben zu geben, um sie von dem Tod auszulösen. Wenn Jesus also als Herrscher des Universums sagt, ich komme auf die Erde und werde dienend herrschen, damit als Endergebnis für die Menschen Leben hervorkommt, wenn das also Gottes Verständnis von Herrschen ist, dienend das Leben der anderen Menschen zu fördern, dann ist Herrschen in Gottes Sinn Leben fördern. Etwas Lebensförderndes entscheiden. Dann ist Herrschen in Gottes Sinn, dass du in der Autoritätsposition, in der du bist, als Vater, als Firmenchef, als Regent über ein Land oder einfach nur über eine Kleingruppe, dann ist Herrschen aus Gottes Sinn, dass deine Entscheidungen, die du triffst und die Anordnungen, die du triffst als Autoritätsperson, dem Leben oder zur Lebenserfüllung für den anderen dienen. So würde ich es zusammenfassen und schlussfolgern. Und wenn wir auf die Schöpfung schauen und genau gucken, was hat Gott als gut bewertet, dann waren es all die Dinge, die das Leben selbst waren oder für das Leben förderlich waren. Er hat dem Licht das Urteil gut gegeben, nicht aber der Finsternis. Er hat gesagt, als Land trocken wurde, es ist gut. Als er einfach nur Wasser voneinander schied und dann oben Wasser und dann Luft und dann unten Wasser war, da hat er nicht gesagt, dass es gut ist. erst als Lebensbedingungen, also Land hervorkam, wo das Leben leben kann, dann hat er gesagt, es ist gut. Und immer dann, wenn er Leben geschaffen hat, ist es gut. Also das Kriterium, wann Gott gesagt hat, es ist gut, hatte immer mit Leben geben oder Leben fördern zu tun. Und ich würde schlussfolgern, und es passt einfach vor allem mit Jesu Lehre überein, als Gott dem Menschen dann sagte, ihr sollt euch vermehren und über die Erde und über die Lebewesen herrschen, dann hat er mit anderen Worten gesagt, ihr sollt Gutes tun. Er tat etwas, was das Leben förderte oder das Leben erschuf und nannte es gut. Und jetzt sagt er dem Menschen, ihr sollt Leben hervorbringen, euch vermehren und herrschen, also lebensfördernde Entscheidungen treffen. Wenn Adam zu seinen Kindern, wenn Adam nicht gesündigt hätte und er seine Kinder hätte herrschen müssen, dann würde er all die Entscheidungen so treffen, dass sie für die Kinder zum Guten sind. Wenn er dem Land bestimmt, wo der Ackerfeld ist und wo das Pferd hin darf, dann würde er sagen, hier ist jetzt das Feld, hier werden wir Korn anbauen, das ist für das Leben unserer Familie gut, um das Leben zu fördern und zu erhalten. Und dann muss halt eben das Reh, das sich dort auf der Weide immer ernährt hat, Platz rücken. Und gleicherweise würde er aber auch den Tieren ihren Platz zuweisen und sagen, hier ist dein Platz, hier darfst du weiden und am Leben bleiben. Garten bebauen, das war eine Aufgabe, die Gott den Menschen gegeben hat. Das lesen wir da später in 1. Mose 2. Natürlich weiß ich nicht genau, wie das dort gewesen wäre. Ich male jetzt ein bisschen fantasievoll aus. Aber alle Entscheidungen hätte Adam und hätten alle seine Nachkommen im Rahmen ihrer Herrschaft über den Planeten ohne Sünde so getroffen, dass alle gut leben würden können. Und das ist etwas, was wir auch für uns als Anwendung nehmen können und sollten. Die Herrschaft, die wir ausüben sollen, ist eine Herrschaft, bei der das Leben der anderen Menschen gefördert wird, zum Guten beeinflusst wird. All die Regeln, die du aufstellst als Vater oder als Firmen, also Vorarbeiter oder als Klassensprecher oder als Ältestes der Geschwister oder wo auch immer du einen Bereich in deinem Leben hast, wo du Regeln machen kannst oder auch machen musst, mach sie so, dass sie der Erfüllung des Lebens der Betroffenen dient. Manchmal machst du vielleicht Regeln für deine Haustiere, wo Grenzen sind, was sie dürfen und nicht dürfen, dann tust du das genau das Gleiche. In Sprüche, das ist Bibel, inspiriert das Wort Gottes, steht tatsächlich, der Gerechte erbarmt sich über sein Vieh. Ich habe jetzt gerade vergessen, wo in Sprüche das steht, aber ich habe es mir aufgeschrieben, falls es jemand interessiert. Es ist Gott nicht egal, wie wir mit Tieren umgehen oder wie wir mit der Schöpfung umgehen. Er hat sie uns beauftragt, nicht damit wir Raubbau damit machen, sondern damit wir sie nutzen zum Lebenserhalt für uns, aber auch für die Schöpfung und für die Tiere sorgen, um ihnen ihr Lebensbereich und die Art des Lebens zuzuweisen. Lass uns nochmal eine Möglichkeit, wie wir das Herrschen ausleben könnten, so ein bisschen durchspielen. Nehmen wir einmal an, du bist ein Familienvater. Es fällt mir dann ein bisschen leichter, mich in diese Rolle zu versetzen, aber ihr könnt diese Art des Denkens auch auf ganz viel anderes übertragen. Ihr seid ein Familienvater und ihr kommt sehr müde von der Arbeit nach Hause. Nun, wir alle neigen dazu zu sagen, wenn ich eine Leistung vollbracht habe und müde bin, dann darf ich jetzt ausruhen. Logisch? Aber jetzt bist du der Oberherrscher als Familienvater. Du kommst nach Hause und du weißt, du musst herrschen. Die Herrscher dieser Welt, sie entscheiden so, dass es für dein Leben gut ist. Sie dienen nicht für das Leben des anderen, sondern sie sagen, die anderen müssen Aufgaben tun, die für mich, für meine Wunscherfüllung, für meine Lebenserfüllung gut ist. Gott aber sagt, du sollst jetzt als Vater, auch wenn du müde bist, Entscheidungen treffen und Tätigkeiten tun, die für das Leben deiner Familie förderlich sind, auch für das Seelenleben deiner Familie. Jesus benutzte das Wort, das das umfängliche Leben meinte und nicht nur das biologische Leben. So, jetzt kommst du nach Hause als müder Vater und anstatt dich hinzusetzen, gehst du und schaust, wo kann ich meiner Frau helfen, die auch den ganzen Tag gearbeitet hat und müde ist. Wo könnte ich ihr etwas Gutes tun, damit es für sie lebensfördernd ist? Wo könnte ich schauen, was meine Kinder gerade machen und ihnen Anordnungen erteilen, damit es für sie förderlich für ihr Leben ist? Und ihr merkt schon, da kann der Vater nicht sagen, Kind, wozu hast du Bock? Okay, das darfst du. Das geht nicht. Er muss schon sich überlegen, wenn ich jetzt herrsche und Entscheidungen treffe, was ist wirklich für das Leben des Kindes und für das zukünftige Leben des Kindes gut? Vielleicht ist jetzt dran, dass das übermüdete Kind schlafen geht und sich ausruhen kann. Vielleicht ist es auch dran, dass das eher bequeme Kind arbeiten lernen muss. Oder was auch immer sonst. So, nun würde aber dieser Ehemann nach Hause kommen und würde seiner Frau zur Hand gehen. Er würde jetzt also schauen, okay, sie macht das und das und ich könnte mit diesem Dienst an ihr, mit der Übernahme einer Aufgabe zum Beispiel, könnte ich dienen. Als Herrscher dienen, der Diener von allen sein. Ich sehe dort eine Schwierigkeit, in der ein Kind steckt und ich sage nicht, du, ich bin jetzt müde, jetzt kannst du auch mal etwas für mich tun, sondern der Vater rafft sich zusammen und sagt, jetzt ist es aber dran, dem Kind diese Sache zu zeigen und ihm dabei zu helfen. Das kann gerade nicht bis morgen warten. Es gibt natürlich Dinge, die kann man verschieben, man muss nicht alles gleich machen. Und das wird eine Familie bemerken. Das werden vielleicht sogar noch mehr Menschen bemerken. Und dann tust du das ein ums andere Mal und du tust es immer wieder. Und was sich dann einstellt, das ist erstaunlich. Also erstens etwas, was unser Körper, unsere Natur nicht sich überlegt und denkt, ist, dadurch, dass du die Erfüllung Gottes in deinem Leben auslebst und nicht andere für dich leben lässt, empfindest du immer mehr und mehr Erfüllung deines Lebens. Dadurch, dass du immer wieder dienst, werden die anderen Menschen in deiner Familie merken, oh, wenn mein Mann nach Hause kommt, der kümmert sich ja wirklich um mich. Der tut mir immer wieder Gutes. Vielleicht wird der einen oder anderen ranzigen Frau sogar auffallen, dass sie nicht sehr nett zu ihrem Mann ist. Güte reizt zur Umkehr. So tut Gott das mit den Menschen. Gottes Güte reizt uns zur Buße, zur Bekehrung. Und die Güte eines Mannes kann seine Kinder und seine Frau zur Veränderung helfen, reizen. Jetzt könnte das, dann irgendwann wird die Frau anfangen, mehr dazu beizutragen, um es ihrem Mann auch angenehm zu machen. Vielleicht wird die Frau dann sagen, Mensch, mein Mann kommt immer müde nach Hause. Ich möchte, dass er jetzt etwas bekommt, was seinem Leben gut tut. Ich möchte ihm dienen. Sie hat nicht die Herrschaft über ihn. Nichtsdestotrotz kann sie immer noch sagen, wie kann ich ihm dienen? Und dann wird der Mann etwas erleben, was er sich schon immer gewünscht hat. Er muss es sich nicht nehmen, sich am Ende des Arbeitstages ausruhen zu können. Und vielleicht wird er das auch niemals tun. Aber in dem Handeln nach dem Gebot Gottes, nach dem, wofür Gott ihn geschaffen hat, erlebt er Erfüllung und gleichzeitig erlebt er mit der Zeit ein Umfeld, das ihm wohlgesonnen ist und ihm auch hilft. Und er erlebt viel Segen. Aber vorher muss er häufig durch ein paar überwindende Wochen hindurchgehen und immer wieder mit Vorleistung nach vorne gehen. So, nun können wir das Ganze umdrehen. Vielleicht ist es eher die Frau, die dauernd arbeiten muss und der Mann, der sich immer sofort bequem hinpflegt. Und sie hat echt Schwierigkeiten damit. Sie kann genauso Entscheidungen treffen, die für den Mann zum Guten sind und für die Kinder zum Guten sind. Und ihr könnt das könnte ich für euch machen, aber dann müsst ihr Überstunden machen, noch mehr. Oder jeder von euch wird es sich zu Hause überlegen. Was bedeutet es, wenn ich Entscheidungen treffe, nach Gottes Art zu herrschen, die für das Leben des Nächsten förderlich sind, zum Guten sind. Das möge Gott euch allen beistehen. dass wir lernen, diesen Auftrag zu herrschen, in dienender Art und Weise auszuleben. Merkt euch diesen Grundsatz. Vermehren und herrschen heißt ganz grundsätzlich Leben geben und Leben fördern. Und das, was wir irdischerweise nicht immer machen können, gilt aber in geistlicher Weise genauso. Samen Gottes ausstreuen, damit Gott daraus Leben entstehen kann, aber auch das geistliche Leben der Menschen fördern durch Jüngerschaft, durch Seelsorge, durch Ermutigung in verschiedener Art und Weise. Das ist der Auftrag, der Segensauftrag, mit dem Gott uns Menschen als seine Bilder in die Welt geschickt hat, diese Erde zu bevölkern, um ihn zu ehren und zu verherrlichen. Das ist unsere Berufung. Das ist nicht meine Idee. Es ist nicht ein hohes Ziel von Christen oder einer Religionsgruppe. Das ist der Auftrag, den Gott dem Menschen gegeben hat, Leben zu geben und das Leben des anderen zu fördern in einer dienenden Art und Weise. Amen. Lasst uns noch beten. Vater im Himmel, Dankeschön für dein Wort, das uns belehrt. Jesus, ich möchte dir auch ganz besonders dafür danken, dass du uns auf der Erde als Mensch und auch als Ebenbild Gottes in deinem Menschsein vorgelebt hast, was Herrschen bedeutet. Du warst der Herrscher des Universums und hast als Herrscher gedient. Und du hast uns allen Leben gegeben. Und das ist großartig. Und du hast auch uns dazu geschaffen, nicht für uns selbst zu leben, sondern zu deiner Verherrlichung und für den Nächsten das Leben zu fördern und auch Leben zu geben. Ich bitte dich für alle Eltern, die Kinder haben, denen du Kinder gegeben hast und das nächste Leben, dass du ihnen Weisheit gibst, die Kinder für dich zu erziehen. Deine Herrlichkeit diesen Kindern groß zu machen, wertvoll zu machen, dich zu ehren, auch mit dieser Aufgabe. Schenk bitte Weisheit und Gehorsam jedem einzelnen Mutter und jedem einzelnen Vater. Gehorsam dir gegenüber, diesen Erziehungsauftrag nach deinem Wohlgefallen, dir gehorchend auszuführen. Hilf uns auch im Geistlichen, in der Gemeinde und nach außen hin, deinen Samen zu streuen, damit du neues Leben schaffen kannst. Wir können das nicht. Das ist nicht ein Auftrag, den du uns gegeben hast, Leben zu machen, geistlich. Das ist deine Sache, aber du hast uns beauftragt, Samen zu streuen. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder daran erinnert, die Weisheit gibst, es mit Liebe zu tun, mit Hingabe. Dass du uns aber auch ganz besonders die Liebe und Hingabe an deine Gemeinde gibst, an jedes einzelne der Kinder Gottes, dabei zu helfen, durch Jüngerschaft, durch andere Art von Beziehungen, durch Zurüstung, das geistliche Leben unseres Nächsten zu fördern. Auch jetzt, gleich, wenn wir am Stehkaffee noch miteinander Zeit genießen werden, uns austauschen, gib uns bitte genau diesen Segen dafür, das Gelingen dazu. Amen.